Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Glauben-Geschichten-Folge auf der Festung Marienberg in Würzburg. Und wie Sie sehen können, bin ich nicht alleine unterwegs, sondern diesmal mit einer ganzen Reihe Freunde. Herzlich willkommen an alle, die hier im Publikum heute mit dabei sind. Schön, dass Sie gekommen seid. Falls Sie es noch nicht gesehen haben, zwar die letzte Glauben-Geschichten-Folge, diese haben wir auch hier auf der Festung Marienberg in Würzburg gedreht. Und zwar an einem ganz besonderen Ort, in dem Fürstengarten. Also falls Sie sie verpasst haben, kein Problem, einfach in der Mediathek, Hauptchannel-Mediathek nachholen, anschauen und dann wieder mit den Faden aufnehmen. In der letzten Episode sind wir an einem ganz, ganz entscheidenden Punkt stehen geblieben. Das Volk ist nach einer dreimonatigen Wanderzeit am Berg Gottes am Sinai angekommen. Und Mose steigt auf zu Gott. Gott begegnet ihm, spricht zu ihm und sagt zu Mose: Überbring folgende Worte dem Volk Israel. Was er auch tut, und das Volk antwortet. Und bei dieser Antwort sind wir stehen geblieben. Zwar erst 2. Mose, Kapitel 19 und dort ab Vers 8. 2. Mose 19, ab Vers 8. Da heißt es: Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich werde im Dunkel des Gewölks zu dir kommen, damit es das Volk hört, wenn ich mit dir rede, und auch dir ewig glaubt. Wenn Sie die letzten Episoden seit dem Auszug aus Ägypten so mitverfolgt haben, dann werden Sie sicherlich die Spannung mitbekommen haben, die zwischen dem Volk und Mose herrschte. Gar nicht so sehr seitens Mose, sondern eigentlich vom Volk her. Immer wieder, wenn das Volk in eine schwierige Lage kam, sei es, dass sie kein Wasser hatten, sei es, dass sie nicht so viel zu essen hatten oder nicht das zu essen hatten, was sie sich gewünscht haben oder Feinde sie bedroht haben, immer wieder kam das Volk auf Mose zu und haderte mit Mose. Sie stritten mit Mose, sie wollten ihn fast auch angreifen, weil sie sagten: Mose und auch Aaron, warum hast du uns an diesen Ort gebracht? Warum hast du uns nicht in Ägypten gelassen? Es wäre besser gewesen, wir wären in Ägypten gestorben, als hier mit unseren Kindern und unserem Vieh irgendwo im Niemandsland umzukommen. Gerade mal als Rückblende, Kapitel 15, 2. Mose 15, und dort Vers 24, da heißt es: Und das Volk murrte gegen Mose: Was sollen wir trinken? Mose seinerseits verzweifelt schreit zu Gott. Kapitel 16, ab Vers 2, da murrte die ganze Gemeinde der Söhne Israel gegen Mose und Aaron in der Wüste. Vers 3, und die Söhne Israel sagten zu ihnen: Wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben. Als wir bei den Fleischstöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Da war das Problem, dass sie nichts zu essen hatten. Oder nicht das, was sie sich gewünscht haben. Sie sagten: Lieber in Ägypten sterben, als hier sein. Und jetzt kommt der entscheidende Satz: Denn ihr habt uns in die Wüste herausgeführt, um diese ganze Versammlung an Hunger sterben zu lassen. Nichts mehr von Gott. Keine Rede mehr von Gott. Auf einmal war all das, was Gott für das Volk getan hatte, dieses Wundersame, diese ganzen Wunder, der Auszug aus Ägypten, die Durchführung durch das Meer, alles weg, wie weggeblasen. Und das Volk hadert mit Mose und sagt: Warum hast du das getan? Kapitel 17, dasselbe. 17, Vers 1. Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach auf nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sin, auf nach dem Befehl des Herrn, und sie lagerten sich in Rephidim. Aber da war kein Wasser. Kein Wasser zum Trinken für das Volk. Vers 2. Da geriet das Volk mit Mose in Streit und sie sagten: Gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Mose aber erwiderte ihnen: Was streitet ihr mit mir? Was prüft ihr den Herrn? Er versucht immer wieder, dem Volk gegenüber ihr Blick zu heben. Weg von ihm, weg vom Menschlichen hin zum Göttlichen. Und jetzt scheint Gott am seinem Berg, am Berg Horem, im Sinai-Gebirge angekommen, im Gespräch mit Mose zu sagen: Mose, ich will dir helfen, dass das Volk dir glaubt. Das Volk hat Schwierigkeiten, dir zu glauben. Deswegen, 2. Mose 19, Vers 9, siehe, ich werde im Dunkel des Gewölks zu dir kommen, damit es das Volk hört, wenn ich mit dir rede und auch dir ewig glaubt. Ich meine, natürlich kann man jetzt mit dem Volk schimpfen und sagen, ach, dieses ungläubige Volk, warum glauben sie nicht, warum sind sie nicht sicherer, warum können sie sich nicht fallen lassen, warum dieses Murren, warum dieses Streiten. Aber als ich so für mich las und versucht habe, mich da hineinzuversetzen, Mose steigt auf einen Berg, kehrt zurück und sagt, Gott hat mit mir gesprochen. Gott hat zu mir gesagt, wenn wir nochmal gerade die Verse mitnehmen aus dem 19. Kapitel ab Vers 4, Gott hat zu mir gesagt, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du den Söhnen Israel, zu den Söhnen Israel reden sollst. Das ist das, was Mose sagt, was er von Gott gehört habe. Wenn ich mich jetzt aber in das Volk hineinversetze, irgendjemand aus dem Volk, dann könnte ich durchaus den Gedanken haben, ja, Moment mal, woher soll ich denn wissen, dass du auf dem Berg Gott begegnet bist? Vielleicht hast du dir das einfach ausgedacht. Jeder kann auf einen Berg gehen, runterkommen und dann so tun, als wäre Gott ihm begegnet. Worte im Namen Gottes verkünden und dadurch den Menschen sagen, was sie tun sollen oder was sie nicht tun sollen oder vielleicht die Menschen manipulieren, in die Irre führen. Und wenn ich das vielleicht noch persönlicher an mich heranziehe, als Einzelnen, wir als Menschen, die jetzt Jahrtausende später leben, stehen wir ja vor derselben Frage. Wie kann ich denn wissen, dass das, was damals aufgeschrieben wurde, auch wirklich Wort Gottes ist und nicht das Wort von Menschen? Etwas, was sich Menschen ausgedacht haben, etwas, was jetzt hier so getan wird, als wäre es das Wort Gottes. Und wenn Sie mitgelesen haben, auch schon frühere Episoden, dann wissen Sie, dass wir öfter an diesen Punkt gekommen sind. Genau bei dieser Frage, wie ist es denn mit mir als Mensch? Wie kann ich denn Sicherheit gewinnen? Und da habe ich jetzt für mich persönlich, aber denke auch für uns alle, letztendlich nur eine Antwort. Wenn dieser Gott, von dem hier geschrieben steht, wenn er lebendig ist, wenn er damals gesprochen hat, dann wird er auch heute reden. Dann wird er auch in meinem oder in Ihrem Leben reden. Dann wird er auch da zu hören sein. Und es ist genau die Brücke, das ist ja genau das, was Gott Mose sagt. Wenn ich mit dir rede, dann soll es das Volk hören, sodass sie dir auf ewig glauben. Vers 9, wir fahren fort. Und Mose teilte dem Herrn die Worte des Volkes mit. Und der Herr sprach zu Mose, geh zum Volk und heilige sie, heute und morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Darum ziehe eine Grenze rings um das Volk und sage, hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur sein Ende zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden. Keine Hand darf ihn berühren, denn sonst muss er gesteinigt oder erschossen werden. Ob Tier oder Mensch, er darf nicht ein Leben bleiben. Kurz bin ich ehrlich gesagt da schon zusammengezuckt, weil ich mich gefragt habe, warum? Wieso ist es denn so schlimm, dass Menschen sich diesem Berg nahen oder auf den Berg steigen wollen? Das ist doch eigentlich nicht schlimm, auf Gott zuzukommen oder ihm nahe sein zu wollen. Der Autor gibt uns für dieses Reden Gottes hier keinen wirklichen Grund. Er sagt nicht, Gott sagt das, weil, sondern stellt lediglich fest, dass man nicht einfach sich dem Berg nahen kann oder auf den Berg steigen kann. Vermutlich will Gott verhindern, dass Menschen einfach nur aus reiner Neugier irgendwo hinkommen. Ja? Sie kennen das, wenn irgendwo was passiert, das war bei Mose ja dasselbe, als Gott ihm begegnet in diesem brennenden Dornbusch, etwas, das brennt und nicht verbrennt, da ist ja Mose davon angezogen und sagt, was passiert denn da? Das ist ja was ganz Fremdes, das kenne ich gar nicht. Da will ich hin, das will ich mir anschauen. Und auch da sagt Gott, halt, stopp, zieh deine Schuhe aus. Das ist hier heiliger Boden. Das ist nicht etwas, was nur deine Neugier befriedigen wird. Aber wahrscheinlich ist es noch mehr, dass der Mensch nicht unmittelbar aufgrund seiner Trennung von Gott in die Nähe Gottes kommen kann. Der Autor aber spricht nicht darüber, sondern sagt lediglich, keine Hand, Vers 13, darf diesen Berg berühren, denn sonst muss er gesteinigt oder erschossen werden, unabhängig davon, ob ein Tier oder ein Mensch. Erst wenn das Widerhorn anhaltend ertönt, sollen sie zum Berg hinaufsteigen. Darauf stieg Mose vom Berg zu dem Volk hinab und er heiligte das Volk und sie wuschen ihre Kleider. Dann sagt er zum Volk, haltet euch für den dritten Tag bereit. Nähert euch keiner Frau. Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, sodass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus Gott entgegen und sie stellten sich am Fuß des Berges auf und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig und der Hörnerschall wurde immer stärker. Das ist kein Sonntagsspaziergang. Das ist auch keine liebliche Szenerie. Das ist nichts, was mit so einem Weichzeichner so daherkommt. In der Tat wird das Volk oder wir jetzt auch als Leser in eine Szene hineingenommen, wo das Volk bebt, es zittert, der ganze Berg raucht. Gott ist ja in den vergangenen Geschichten Menschen durchaus begegnet. Adam und Eva, dem ersten Menschenpaar. Abraham, Sarai, seine Frau, Isaac, Jakob, Josef, Mose am Berg, genau an diesem Berg, bevor Mose nach Ägypten gegangen ist. Aber all das war nicht mit dem hier zu vergleichen. Das ist eine Szenerie, die einem irgendwie durch Mark und Bein geht. Ich meine, Gott erscheint hier im Feuer. Es ist durchaus etwas Bedrohliches, etwas, was den Menschen schon zurückschrecken lässt. Vielleicht das letzte Mal, als Gott dem Menschen sich so majestätisch darstellt, aber eben auch nur in einer Rückblende oder in einer Erinnerung oder einer Beschreibung, ist es, als Gott die Erde erschafft. Da spüren wir etwas von dieser Gewalt, als es heißt, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht oder es werde eine Trennung zwischen dem Wasser und dem Trockenen oder es die Vegetation ins Leben ruft, die Tiere ins Leben ruft. All das hat solch eine Gewalt und eine Macht, dass wir als Menschen, wenn wir an solch ein Wesen denken, eigentlich wirklich nur zurückschrecken können und sagen, dieses Wesen ist so viel größer und so viel mächtiger als alles, was wir kennen oder uns vermutlich vorstellen können. Und so entscheidet Gott sich hier diese Masse an Menschen, diesem Volk. Er erscheint jetzt ja nicht mehr einem Einzelnen, er spricht nicht mehr mit einer einzelnen Person, sondern mit einer Menge, mit einem Volk. Und diese Bekundung Gottes, dieses sich zu erkennen geben, zu dem Menschen kommen, das geschieht hier mit einer Macht, mit der wahrscheinlich keiner im Volk auch gerechnet hat. Vers 19, und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Da ist es dieses Reden Gottes, was vermutlich eben das gesamte Volk auch gehört hat. Es war nicht mehr dieses Reden zwischen Gott und Mose oder Mose und Gott, sondern nein, jetzt redet Gott und alle hören es. Und der Herr stieg auf dem Berg Sinai herab, auf dem Gipfel des Berges, und der Herr rief Mose auf dem Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf. Zum dritten Mal ist jetzt Gott bei Mose bei Gott. Und der Herr sprach zu Mose: Steig hinab, warne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen. Also vermutlich weiß Gott, dass das, was jetzt hier geschieht, so beeindruckend ist, so unfassbar für das Volk ist, dass die Neugier des Menschen ihn treiben würde, jetzt zu sagen: Ich will dahin, das will ich mir anschauen, das will ich sehen. Da will ich auch hinauf. Und Gott sagt zu Mose: Mose, warne die Leute. Niemand soll kommen. Das Volk soll nicht kommen. Sie sollen nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen. Sonst müssten viele von ihnen fallen. Ja, auch die Priester, die zum Herrn herantreten. Sie sollen sich heiligen, damit der Herr nicht in sie einbricht, damit der Herr sie nicht verheert, zerstört. Das ist hier kein Spiel. Das ist nichts, womit man einfach so leichtfertig umgeht. Mose sagte zum Herrn: Das Volk wird den Berg Sinai nicht ersteigen können, denn du hast uns ja gewarnt und gesagt: Zieh eine Grenze um den Berg und erkläre ihn für heilig. Da sprach der Herr zu ihm: Geh, steig hinab und komm dann wieder herauf, du und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht in sie einbricht, damit er sie nicht verheert. Nochmal so dieser Hinweis: Mose, nimm das ernst, sage es dem Volk. Das ist wichtig, denn Gott will, dass der Mensch lebt. Vers 25, da stieg Mose zum Volk hinab und sagte es ihnen. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Jetzt beginnt Gott erneut mit einem Rückblick. Er stellt sich vor, er sagt: Ich bin der Herr, ich bin dein Gott, ich bin der dich aus dem Land Ägypten, der dich aus dieser schwierigen Situation, aus dieser Not, aus der Sklaverei, aus der Bedrückung, da habe ich dich herausgeführt. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und manche von Ihnen, die die Bibel kennen oder die biblischen Geschichten kennen, oder vielleicht manche von Ihnen, die die Geschichten gar nicht kennen, aber jetzt das kennen, was kommt, lade ich Sie trotzdem ein, nicht sofort in diesen Modus zu verfallen: Ah ja, klar, ich weiß jetzt, was kommt. Ah, jetzt sind wir bei den 10 Geboten angekommen. Sie wissen, bleiben wir bei dieser eisernen Regel, wir lesen Schritt für Schritt, ohne eine Zukunft zu importieren. Und das ist ja bei den bekanntesten Texten am schwierigsten. Bei den bekanntesten Geschichten ist die Versuchung noch viel größer zu sagen: Ah ja, kenne ich, ah ja, weiß ich, ich weiß doch, was schon kommt. Lassen wir uns doch da mal drauf ein, das ganz neu zu lesen. Gott begegnet diesem Volk und sagt: Ich bin es, ich bin der. Ich bin dein Gott, ich bin der dich befreit hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Warum auch? Denn es gibt ja keinen anderen Gott. Es gibt ja keinen anderen Gott. Wenn wir zurückblicken, wenn wir ganz weit nach vorne gehen, 1. Mose Kapitel 1, Vers 1, nehme ich Sie gerade noch mal mit, 1. Mose Kapitel 1, Vers 1. Damit beginnt die ganze Geschichte, damit beginnt die Bibel. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und dann wird uns so Schritt für Schritt, Tag für Tag berichtet, erzählt, wie Gott die Erde schafft. Er ist Gott, er ist der Schöpfer. Es gibt keinen anderen Gott. So soll sich der Mensch auch nicht einen anderen Gott machen. Ganz schlicht, ganz einfach. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich bin derjenige, dem du vertrauen sollst. Von mir kommt Leben. Ich habe dich geschaffen. Mir kannst du vertrauen. Du sollst dir kein Götterbild machen. Auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Mensch, du sollst dich nicht vor irgendetwas niederwerfen, vor irgendetwas erniedrigen oder irgendetwas anbeten, was nicht Gott ist. Und auch da könnte man zurückblicken, zurückgehen in die, ganz an den Anfang, als Adam und Eva eigentlich diesen Wechsel vollziehen. Nämlich als sie dieser Stimme der Schlange vertrauen, auf einmal diesen Wechsel machen von einem Vertrauensverhältnis Gott gegenüber zu einem Vertrauensverhältnis einem Tier gegenüber. Und somit die Schöpfungsordnung, das, was Gott eigentlich eingesetzt hat, nämlich dass er der Schöpfer ist und dass er die Schöpfung dem Menschen anvertraut und damit die Schöpfung in die Hände Gottes, in die Hände des Menschen anvertraut wurde, dass das umgekehrt wird und auf einmal der Mensch sich auf ein Tier einlässt, einem Tier vertraut. Und da sagt Gott, nein, das ist es nicht. Du sollst dir kein Bildnis machen. Du sollst dich von nichts niederwerfen. Du sollst nichts, was auf dieser Erde ist, in eine Form packen und es auf einmal Gott nennen. Denn damit erniedrigst du dich selbst als Mensch. Ich bin Gott. Mich sollst du anbeten. Und dann fährt Gott fort und sagt, denn ich, der Herr, dein Gott, da kommt es wieder. Ich bin doch der Herr. Ich habe dich doch befreit, dein Gott. Ich bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen. Und da wird es deutlich, wozu das führt, diese Anbetung. Irgendwann zu einer Entfremdung von Gott und dann nicht nur zu einer Entfremdung von Gott, sondern zu einem Hass Gott gegenüber. Und Gott sagt, das geht nicht. Diese Schuld wird dich treffen. Und zwar nicht nur dich, sondern deine Kinder und Kindeskinder bis in die dritte und vierte Generation. Er fährt aber fort und sagt, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen, von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Diejenigen, die nicht vergessen, wer ich bin, diejenigen, die nicht vergessen, dass ich der Schöpfer bin und sich zu mir wenden, mir vertrauen, mich lieben und meine Gebote halten, Tausende von Generationen. Wird der Segen durchgehen. Da wird nochmal deutlich, welche eine Barmherzigkeit von Gott ausgeht. Über Tausende von Generationen wird er seine Güte und seine Barmherzigkeit und Gnade an den Menschen erweisen. Vers 7. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Man spielt nicht mit dem Namen Gottes oder mit dem Schöpfer. Man instrumentalisiert auch nicht den Namen Gottes. Man verwendet nicht Gott, um seine Ziele zu erreichen, um andere Menschen dahin zu bringen, wo man sie hinbringen will, um etwas durchzusetzen, um Gott runterzuspielen. Der Name Gottes ist etwas, was Ehre zukommt. Was wir nicht leichtfertig einfach so mitnehmen und uns so habhaft machen. Gott ist nicht etwas, was wir hin und her schieben können und verwenden können, so wie wir wollen. Denn nicht wir haben ihn geschaffen, sondern er uns. Und vielleicht drückt sich so unser Umgang mit Gott oder mit Glaube darin aus, wie wir damit umgehen in unserem Alltag. Vielleicht, dass wir eben selber gar nicht mehr daran glauben, dass dieser Gott da ist, denn ansonsten würden wir eben anders mit ihm umgehen und nicht so leichtfertig ihn und seine Anliegen untereinander verunglimpfen. Vers 8. Denke an den Sabbattag, um ihn zu heiligen oder um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Niemand soll nicht den Sabbat achten. Alle werden damit hineingenommen. Alle sollen sich an diesen Tag erinnern. Und es ist ja ein Tag, der nicht jetzt neu dem Volk Israel gegeben wird. Unmittelbar als sie aus Ägypten ausgezogen sind, in 2. Mose 16 wird uns diese Episode erzählt, als das Manna auch eingeführt wird und dem Volk geschenkt wird als Nahrung für die Wüstenzeit, da wird das Volk erneut an den Sabbat erinnert. Das ist etwas, was Gott auch bei der Schöpfung eingeführt hat. Als ein Zeichen dafür, dass er der Schöpfer ist, dass er Leben gibt. Und hier formuliert er, denk daran, gedenke diesen Tag. Und er formuliert es hier unmittelbar in Vers 11, denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht und das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag, darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Diese Verbindung für den Menschen zwischen der Schöpfung und dem Schöpfer und dem eigenen Leben, dem Hier und Jetzt, das wird hier von Gott in der Begegnung mit dem Volk damals, aber auch als Ansprache an uns heute verbunden. Er sagt, denke an diesen Tag. Denke an diesen Tag, denn er erinnert dich daran, dass ich der Schöpfer bin, dass ich das Leben gemacht habe, dass ich dich gemacht habe und nicht umgekehrt. Nicht wir oder nicht der Mensch erschafft Gott, sondern Gott ist es, der den Menschen geschaffen hat. Vers 12. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange währen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Stellt Gott hier jetzt in den ersten Ansprachen, in den ersten Worten, in den ersten Geboten, die er an den Menschen, dem Menschen gegenüber ausspricht, eine Verbindung zwischen ihm und den Menschen, so wendet sich jetzt der Blick auf das Mitmenschliche, auf den Einzelnen zu seinen Eltern. Du stehst nicht alleine hier. So wie du von mir kommst, so kommst du auch von deinen Eltern. Du hast dir wiederum nicht selbst das Leben gegeben. Also ehre deinen Eltern, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und das Ganze wird auch mit einem Versprechen verbunden. Dadurch wirst du leben. Dadurch wirst du leben, lange leben in dem Land, das Gott, der Herr, dir geben wird und das Gott, der Herr, dir gegeben hat. Das heißt, da liegt wohl ein Geheimnis drin. Wenn wir einander nicht ehren, wenn die nachkommenden Generationen, die vor ihnen nicht ehren, dann werden wir als Menschen, als Menschheit in die Irre gehen und unser Leben verlieren. Das ist das, was Gott hier sagt. Vers 13. Aber mittlerweile kennen sie es ja. In den Augenblicken, wo es spannend ist, in dem Augenblick hören wir auf. Mittendrin, ab Vers 13, da werden wir ansetzen in der nächsten Glauben-Geschichten-Folge. Ich lade Sie ein, mit dabei zu sein. Verpflichte Sie dazu, nicht weiterzulesen, nicht ohne uns. Und ich freue mich drauf, wenn wir in der kommenden Glauben-Geschichten-Folge genau an diesem Punkt ansetzen werden. Bis dahin, viel Freude beim Lesen, wenn Sie alleine lesen oder mit anderen zusammen. Ich freue mich auf Sie, auf Ihre Rückmeldungen hier auf dem Hope Channel.